Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir sprechen ja häufiger über das Thema Ladesäulen, über die Probleme mit dem Stromnetz und wie das alles so in Zukunft werden soll, mit der Energie, mit der erneuerbaren Energie vor allem. Und heute wollen wir über den Plug-in-Hybrid der Ladesäule sprechen. Wir sind nämlich zu Gast bei Me Energy im schönen Wildau, nahe Berlin. Und die haben, muss ich sagen, mit Abstand die größte Ladesäule, die ich je gesehen habe. Fast 4 Meter lang. 2,50 Meter hoch und 1,70 Meter breit. Und da steckt jetzt aber kein Akku drin, wie man vielleicht auch von anderen Herstellern kennt, sondern 2 Verbrennungsmotoren. Warum das so ist, wie das alles funktioniert, das wird uns heute Alexander Sohl erklären. Er ist einer der Gründer von Me Energy und deswegen, hi Alex, schön, dass du da bist und dass wir hier bei dir sein dürfen.
Hi Lukas, schön, dass ihr da seid.
Kannst du dich vielleicht zu Beginn nochmal kurz selber vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast, wieso du das jetzt alles machst und was es so ist?
Genau, ich bin Alex, 33, einer der Gründer von Me Energy und ausgebildeter Verfahrenstechniker. Also ich habe in Karlsruhe studiert und habe danach direkt bei Bosch angefangen. Großer Automobilhersteller oder Zulieferer vor allem, habe da mich aber mehr um Batterien und Brennstoffzellen gekümmert und deswegen bin ich recht früh in Kontakt mit Elektromobilität gekommen, 2015. Mhm. War dabei in einer langen Versuchsfahrt und bin auf der Schwäbischen Alb gestrandet, weil einfach keine Ladesäule damals zur Verfügung stand, 2015. Also ich meine, da war wirklich noch
Wüste. Das war so Anfänge Zoe, Anfänge i3, Anfänge...
Genau, der i3 war es. So. Genau, der i3. Und da hatten wir ein paar Modifikationen damals gemacht bei Bosch. Und dann bin ich damit rumgefahren. Und dann bin ich da gestrandet. Und die einzige Möglichkeit, weiterzukommen, war wirklich zu klingeln. Und dann habe ich so ein altes schwäbisches Ehepaar rausgeklingelt. Und die haben mich dann angeguckt wie so ein Alien, weil da ist jemand mit einem Elektroauto. Ja, was soll das denn? Weil ich meine, im Schwabeländle, da fährt man ja schon auch ein gescheites Auto. Und das war damals halt ganz neu. Und dann haben die mich an ihre Steckdose gelassen in der Garage. Das war total nett. Aber ich hatte halt 7 Stunden Zeit, mir mal Gedanken zu machen, warum es so schwierig ist, Autos zu laden. Und da kommt man dann drauf, dass das Stromnetz eigentlich das große Bottleneck, der große Flaschenhals ist bei unserer Umstellung auf die Elektromobilität.
Es ist 9 Jahre her. Wann habt ihr dann hier gegründet?
Wir haben gegründet 2019 und haben dann jetzt in den ersten 3 Jahren Prototypen vor allem gebaut und sind dann 2022 auf den Markt gekommen und sind jetzt inzwischen, haben schon über die Landesgrenze expandiert, sind jetzt mit den ersten Ladesäulen in Polen vertreten.
Mhm. Ich habe gelesen, dass du jetzt ja hier zum ersten Mal gründest, aber du hast ja nicht alleine gegründet, du hast eine Mitgründerin, die genau. Ines. Die kommt ja jetzt nicht ganz so neu zu dem Thema irgendwie Auto auch, die hängt ja auch irgendwie mit drin.
Genau, Ines hat vorher bei Daimler gearbeitet und hat da vor allem Verbrennungsmotoren entwickelt, hat den ersten Rußfilter in Serie gebracht und hält auch über 11 Patente auf diese ganzen Antriebsstränge und Verbrennungssysteme. Und die hat natürlich maßgeblich auch dazu beigetragen, dass wir heute hier, du hast vorhin gesagt, einen Verbrennungsmotor haben, der nicht irgendwie konventionelle Kraftstoffe verbrennt, sondern eben Ethanol oder Methanol.
Okay. Ich habe gelesen, die Ines hat jetzt, wie schon gesagt, nicht nur einmal gegründet, sondern sie hat auch die Firma, die ja auch die gleiche Adresse hat wie ihr, die Lautsprecher und Verstärker herstellt für schlappe 75.000 Euro, habe ich mal kurz gegoogelt.
Genau.
Wie passt das zusammen?
Also wenn man Ines fragt, dann sagt sie, sie hat einfach immer 2 Passionen und das eine war Musik und eben Lautsprecher und das andere sind Motoren und vielleicht auch beides wegen dem Klang, wer weiß. Und das hat sie dann eben, beide Hobbys wollte sie immer zum Beruf machen und das erste hatte sie bei Mercedes und das zweite hat sie dann eben über eine eigene Gründung und das Lautsprecherunternehmen ist weiterhin erfolgreich und hier werden eben auch Lautsprecher zusammengebaut, hier unten. Unweit und von hier aus dann eben auch in die ganze Welt verschickt. Das Schöne ist eben für sie, sie muss nur an einen Ort, um eben in beiden Unternehmen aktiv zu sein. Und das ist natürlich auch in unserem Sinne.
Ja, voll. Klingt auch echt, echt spannend. Wir haben schon gehört, ihr habt Verbrennungsmotoren, die machen Strom und damit kann man ein Auto laden. Jetzt frage ich, warum gründet ihr das neu? Das kriege ich in jedem Bauhaus, in jedem Baumarkt. Strom aus einem Generator, cool.
Klar.
Wo ist das Startup?
Es geht ja vor allem darum, Autos schnell zu laden. Wenn wir über das Stromnetz reden oder über Lademöglichkeiten, ich glaube, 40 Stunden an der Steckdose, das kann man überall haben, das ist gar kein Thema, sondern es geht ja darum, wenn wir hohe Lasten haben wollen, schnell laden, dann ist unser Stromnetz dazu nicht in der Lage. Und deswegen brauchen wir zum einen eben Gleichstrom irgendwie, um irgendwas zu laden. Das kriegt man jetzt schon nicht mehr im Baumarkt. Und das Zweite ist, man möchte ja auch nicht irgendwie einen fossilen Energieträger haben, also keinen Benzin oder Diesel. Und dann wird es auch schon schwierig, irgendwie in Deutschland was zu bekommen. Mhm. Dementsprechend braucht es da ein Unternehmen, was sagt, Mensch, ich nehme einen Generator und packe ihn eben mit einer Ladesäule gemeinsam in einen Container, mache den natürlich noch ein bisschen schöner, dass er ansprechender ist, aber nehme eben diesen Container und kann so überall Fahrzeuge laden. Und das Spannende ist eben dabei, wir haben eine Mobilität in der Ladesäule und diese Mobilität ist ein wirklicher Gamechanger im Bereich, denn zum einen habe ich ganz viele Finanzierungsinstrumente, kann das Ganze eben zum ersten Mal leasen, mal mieten, auch temporär irgendwo hinstellen. Und zum anderen ist es so, dass ich auch, wenn ich Mieter bin, auf einem Grundstück sagen kann, ich kann mir Ladeinfrastruktur anschaffen. Wenn ich sagen kann, wenn ich vielleicht irgendwann umziehe, das plane, oder einfach sage, ich bin ein großes Unternehmen und ich habe nicht Lust, für alle meine 100 Standorte ein eigenes Planungsverfahren zu machen, mit 100 Netzbetreibern zu reden, dann eben Tiefbaufirmen zu engagieren und so weiter und so fort. Einfach zu sagen, Mensch, ich kaufe einfach von Me Energy diese Lösung und stelle die überall hin und habe dann einfach keine Probleme mehr.
Aber am Ende, ich meine, solche großen Aggregate gibt es ja. Ich meine, Geco oder sowas ist ein deutscher Hersteller. Die machen, ich habe das mal geschwind gegoogelt, irgendwie halt auch mehrere 100 Kilowatt Charger. Also da geht schon was raus. Die füllen da in der Regel Diesel ein. Mhm. Jetzt haben wir aktuell ja wieder diese aufflammende HVO 100-Geschichte. Das heißt, also wir hätten einen regenerativen Diesel. Mhm. Wäre das nicht viel einfacher? Und vor allem schon da?
Na klar, du kannst natürlich HVO 100 nehmen und damit Dieselgeneratoren betreiben. Es ist so, dass man aber sagen muss, HVO, man liest es ja immer wieder in den Medien, vor allem importiert natürlich, woraus jetzt genau und wo was da genau hydriert wurde, ist fraglich und gleichzeitig ja auch immer das Thema, wenn ich landwirtschaftliche Nutzfläche verwende für HVO, dann habe ich eben keinen zweiten Nutzen dafür. Das heißt, also ich nehme explizit landwirtschaftliche Nutzfläche, die entweder für Tiernahrungsproduktion ist oder für menschliche Nahrungsproduktion und nehme dann HVO. Das heißt, das sieht man auch im CO2-Fußabdruck des Ganzen. Und was man auch noch sagen muss, ist, wenn wir HVO, jetzt wird ja primär genutzt, um aktuell zu substituieren Diesel. Mhm. Das wird jetzt vielleicht nicht, also das Spannende ist gar nicht so sehr für den Otto-Normalverbraucher, der seinen Diesel damit füllt, sondern es geht ja mehr darum, die Anwendungsfälle, die nicht anders ersetzbar sind, die eben zu ersetzen. Das heißt, wir reden hier vielleicht über eine Stromproduktion irgendwo remote für eine Baustelle, weil da gibt es halt keine Stromleitung. Wir reden vielleicht auch über Notstromaggregat für ein Krankenhaus oder eine Polizeistation. Und dafür ist HVO eine super Sache. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir möchten in größeren Maßstab und wenn wir eben uns das weltweit anschauen, dann ist HVO nicht der dominierende erneuerbare Energieträger, auch nicht der flüssige Energieträger, sondern dann reden wir mehr über Ethanol, dann reden wir mehr über Methanol. Und unsere Idee war es nie zu sagen, Mensch, wir beschränken uns auf Deutschland, weil Elektromobilität ist ein globales, ist eine globale Wende, sondern wir möchten eben nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika, Indien, China und überall aktiv sein. Und da spielt Ethanol eine viel, viel, viel größere Rolle, weil wir eben auch insgesamt, ich meine, die Hörerinnen kennen das, ja weniger Dieselmotoren sonst haben. In Amerika ist ja alles sehr viel einfach um Automotoren und da geht es einfach viel mehr um Ethanol als um Diesel.
Mhm. Du sagst Ethanol, ihr könntet theoretisch auch Methanol, ihr heißt Me Energy, das klingt für mich schon sehr nach Methanol Energy. Was ist da das genau. Ding?
Methanol und Ethanol gibt sogar so einen kleinen Strich in der Mitte und das steht für Methanol und Ethanol und so leitet sich auch der Name ab und ist natürlich einfach so ein bisschen, ja, also ich meine, am Anfang sucht man eben einen Namen für so ein Unternehmen und dann bietet sich sowas an. Und ja, wir Methanol und Ethanol sind beide Energieträger verwenden. Es ist eben ein ottomotorischer Verbrennungsprozess, also dafür sind beide geeignet. Und das Schöne ist, Ethanol hat eben einen sehr, sehr guten Fußabdruck, ist weltweit verfügbar und damit eignet sich es auch einfach ideal, um auf bestehende Lieferketten aufzubauen. Mhm. Das heißt, ich muss eben jetzt nicht Rad neu erfinden, was bei HVO jetzt in den nächsten Jahren kommen wird, aber international noch schwierig. Das heißt, ich kann einfach sagen, hey, ich möchte morgen einen Tanklaster oder vielleicht nur 1000 Liter oder einen Kanister Ethanol an Standort X haben und ich bekomme den. Mhm. Und das ist für ein Startup enorm wichtig, weil wenn ich jetzt anfangen würde und sage, ich baue meine Lieferkette auf Wasserstoff auf, wo soll ich denn den hernehmen? Wer bringt mir den?
Linde.
Genau, Linde bringt mir den in Druckflaschen und dann kann ich auch direkt in Goldbarren bezahlen wahrscheinlich dafür.
Okay, ich weiß nicht, ob jetzt alle unsere Zuhörer, ich vor allem auch nicht, Chemiker sind. Du bist Verfahrenstechniker, das ist quasi fast Chemiker.
Ist Chemie und Maschinenbau so ein bisschen gemischt.
Deswegen so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, wenn du einen echten Chemiker fragst, dann sagt er, das ist auch nichts.
Ja.
Aber du bist bestimmt in der Lage dazu, uns nochmal vielleicht für einfach gestrickte Menschen wie mich zu erklären, Methanol, Ethanol, mhm, was ist es?
Genau, also ich glaube, Ethanol, jeder von den HörerInnen ist schon mal Erfahrung damit gesammelt. Wer mal Wein oder Bier getrunken hat, der hat schon mal Ethanol konsumiert. Das heißt, es macht lustig und es ist natürlich giftig, weil ansonsten hätten wir nicht so tolle Rauschzustände, sondern das ist natürlich giftig, aber erst in sehr, sehr hohen Mengen. Deutlich weniger giftig als irgendwie Benzin oder Diesel. Methanol hingegen ist das, wenn ich Schnaps brenne, die ersten 10%. Das heißt, es ist schon ähnlich und es hört sich ja nicht nur ähnlich an, sondern beim einen ist es eben so, Ethanol hat 2 Kohlenstoffatome und Methanol hat nur 1. Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied.
Und das eine macht blind und das andere nicht.
Das eine macht blind und das andere nicht. Und das ist nur es ist nur ein Kohlenstoffatom, was im Prinzip, mhm, unterschiedlich ist. Und diese Energieträger werden, also Ethanol wird vor allem, klar, Genussmittel, aber auf der anderen Seite auch als Lösungsmittel oder auch in E5, E10, das, mhm, heißt also unser Superbenzin, verwendet vorwiegend. Und Methanol, was ganz anderes, wird entweder verwendet, um Erdgas zu transportieren, das ist dann der fossile Anwendungsfall, oder wird auch in der chemischen Industrie einfach als Grundstoff eingesetzt. Also, mhm, wenn man sich zum Beispiel eine BASF oder inzwischen heißt es Covestro anschaut, dann machen die ganz viele Polymere, also Plastik aus Methanol. Und das ist einfach, da kann man unglaublich viel draus machen, darauf baut die chemische Industrie auf. Und deswegen ist auch weltweit deutlich mehr Methanol unterwegs als Ethanol. Man sieht es nur nicht im Alltag.
Mhm. Aber Methanol ist fossil in den meisten Fällen, abgesehen von diesen 10%, die da so.
Also wir reden knapp über 70-30. 30% werden nämlich in Skandinavien aus Resten vor allem der Holzindustrie gewonnen. Und da kommt eben schon heute erneuerbares Methanol her. Methanol hat aber in der Zukunft eine große Rolle, denn große, gerade maritime Unternehmen wie eine, mhm, Maersk, die sagen, unsere Schiffe werden in Zukunft mit Methanol fahren.
Denn statt Schweröl dann.
Statt Schweröl, genau. Okay. Das ist eben so das, wo man sagt, warum? Denn es ist die einfachste Art, Wasserstoff bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck flüssig zu haben. Mhm. Das heißt, ich kann einfach diesen Wasserstoff handelbar machen. Ich kann ihn zum ersten Mal einfach nutzbar machen und das mache ich am besten in Form von Methanol. Hohe Energiedichte relativ gesehen und kann eben so eben Schiffe bewegen. Das heißt, wir sehen auch jetzt schon einen enormen Zuwachs an Produktionskapazitäten. Klar, aktuell noch vorwiegend fossil, aber wir bewegen uns dorthin, dass wir eine erneuerbare Methanolwirtschaft haben und da haben wir dann eben die Möglichkeit, wirklich eine Kreislaufwirtschaft und eine CO2-Neutralität zu haben. Und deswegen sagen wir, Methanol ist ein sehr, sehr spannender Energieträger, der ist heute nur an vereinzelten Standorten überhaupt nutzbar, in der Nähe von großen chemischen Anlagen. Der ist nicht einfach bestellbar, so wie Ethanol. Mhm. Aber wir können eben hier uns schon zukunftsreif machen.
Mhm. Aber wenn du das so sagst, warum kommt dann jetzt ein großer LKW-Hersteller nicht auf die Idee, Methanol-E-Aktrosse zu bauen, sondern Wasserstoff-Aktrosse zum Beispiel? Oder wie sie alle heißen, die
TX genau.
Und
also ich glaube, kennt dies. Genau, also die Frage, die sich natürlich insgesamt stellt, ist, welche Rolle spielt Wasserstoff insgesamt im Transportwesen?
Das wäre nämlich das, was danach für mich kommt, weil am Ende müssen wir wieder mit relativ überdimensioniert viel Energie Wasserstoff erzeugen. Erstmal, um den dann wieder flüssig, mhm, zu machen, das C da dran zu kleben.
Ja, also genau, das ist so ein bisschen, also welche Rolle spielt Wasserstoff? Ich glaube, da kann man sich triftig streiten. Für mich ist es so, seit über 100 Jahren ist Wasserstoff 5 Jahre weg. Das ist eher so mein Take dazu. Und man sieht es ja auch inzwischen, auch dass fast alle großen Fahrzeughersteller eher auf Batteriemodelle setzen. Mhm. Für die Langstrecke ist es vielleicht noch ein Thema. Ungeachtet dessen ist es ja so, wir haben heute das Problem, oder wir sagen heute, unsere Energie kommt ja heute nicht nur aus dem Stromnetz, sondern wir haben ungefähr ein Drittel unseres Energiebedarfs ist Strom und die anderen Drittel ist halt für Wärme vor allem irgendwie Gas und halt irgendwie, mhm, Öl. Und dann haben wir eben noch den Transport, was vor allem Öl ist, also ölbasierte Kraftstoffe. Und jetzt substituieren wir idealerweise alles mit Strom. Wir werden aber einfach Probleme haben, immer dort Strom hinzubringen, wo wir ihn brauchen. Dafür ist unser Stromnetz nicht da und jetzt haben wir 100 Jahre gebraucht, um das Stromnetz zu bauen, so wie es heute ist. Jetzt können wir nicht nochmal 100 Jahre warten, bis das Stromnetz dann vielleicht in der Lage ist, alles zu ersetzen. Und deswegen haben wir immer das Problem, Energie zu dem Zeitpunkt dort zu haben, wann wir es brauchen. Und dieses, mhm, Problem wird immer größer mit erneuerbaren Energien. Mhm. Das heißt, ich habe in Deutschland nur zu etwa 30% des Jahres habe ich Wind oder Sonne oder idealerweise beides, um eben dann eben Strom zu erzeugen. Und das muss ich irgendwie speichern. Jetzt kann ich das speichern in Form von einer Batterie, das ist super. Das kann ich für Kurzzeitspeicher sehr effizient, habe ich 80% Effizienz, das ist super. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte viel mehr Energie speichern, hohe Energiedichten, möchte es vielleicht von einer Jahreszeit in die andere speichern, im Sommer viel Sonne und im Winter aber nicht, dann brauche ich andere Formen des Energiespeichers. Und das ist ein chemischer Energiespeicher. Da ist mir dann die Effizienz nicht so wichtig, aber dafür die Energiedichte. Und ich habe immer diesen Trade-off. Energiedichte versus Effizienz. Ich habe super Capacitators, die sind super effizient, nehmen aber super wenig Energie auf. Dann kommen die Batterien und dann kommen, also gibt es ganz viele verschiedene Formen, aber bisher war unsere beste Antwort darauf Gravitationsenergie, das heißt Pumpspeicherkraftwerke. Mhm. Ist jetzt auch nicht die effizienteste Art, irgendwie Energie zu speichern?
Nee, so gar nicht, glaube ich.
Und deswegen ist natürlich eine valide Option zu sagen, ich nehme Wasserstoff oder ich nehme andere Energieträger, um die Energie zu speichern. Und nichts anderes ist zum Beispiel lustigerweise auch sowas wie Ethanol, so Biomasse. Ich speichere Energie vom Sommer, wo irgendwas wächst und nehme das in den Winter. Das machen wir schon seit Tausenden von Jahren in Form von Holz. Ja, ich meine, und dieses Prinzip muss ja nicht schlecht sein. Und deswegen sagen wir auch, okay, ja, wir brauchen diese Lösung. Und wir möchten ja gar nicht, dass wir sagen, okay, wir möchten Strom jetzt nicht ersetzen. Wir möchten nicht, dass alle irgendwie damit fahren. Aber wir sagen punktuell, und das wird vielleicht 10%, vielleicht 20% ausmachen, des Schnellladebedarfs, das muss es über andere Energie gedeckt werden. Und das kann man eben nur machen, wenn man hohe Energiedichten an irgendeinen Ort bringt. Das kann man dann eben sagen, rein theoretisch kann man es über Wasserstoff, das kann man aber auch über Methanol und Ethanol machen und das ist deutlich einfacher, günstiger und heute schon möglich, wohingegen Wasserstoff noch ein bisschen weiter weg ist.
Okay, ich würde jetzt, bevor wir gleich nochmal gerne auf das Thema, wie nachhaltig ist das ganze Ethanol-Ding und Methanol gehen, zu eurer Ladesäule kommen. Ich habe gesagt, sie ist riesig groß. Ihr habt zwei Ladepunkte daran, also zwei Kabel, zwei CCS-Stecker. Ich glaube, man kann auch AC, hast du vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, wenn man das denn dringend möchte.
Ja.
Wie schnell kann ich damit laden?
Genau, also 150 kW ist die Ladeleistung, die eben...
Gesamt oder pro
Kabel? Genau, gesamt pro System.
Okay.
Und die wird dann eben aufgeteilt auf ein Kabel oder zwei, je nachdem. Und das ist das, was wir heute noch sehen, die Nachfrage, gerade im Flottenkundenbereich, können wir damit sehr, sehr gut bedienen. Das heißt also, wenn ich jetzt anschaue, so ein E-Actros, der kleine, der heute schon wirklich verfügbar ist, der 300er, denn der hat irgendwie 160 kW, auch bei Volvo sieht es ähnlich aus und bei Renault. Wenn ich dann aber, und wenn ich natürlich im Pkw-Bereich bin, sind unsere Kunden vorwiegend, fahren Transporter, die fahren nicht Lotus, ja, also die fahren halt,
ja,
die fahren halt irgendwie einen Ford oder die fahren einen Mercedes. Und dann bin ich natürlich auch mit diesen Ladeleistungen eigentlich super dabei und kann alle Anwendungsfälle erfüllen.
Aber diese Fahrzeuge sind jetzt, wenn du den Stand der Technik anguckst, dann sind das Gen-4-Batterien, manchmal Gen 5 schon. Die sind halt noch nicht so weit. Gerade im Transporterbereich, sehr kostenintensiv oder kostensensitiv vor allem, der ganze Sektor. Mittelfristig wird es aber auch schneller gehen. Es gibt da immer mehr Anfragen und Anforderungsfälle, wo es heißt, mein Gerät muss immer am Start sein. Dass so ein Street-Scooter auskommt mit seiner paar Kilowatt schon, keine Frage, aber da gibt es ja auch solche und solche Systeme. Und wir hatten auch schon einen Podcast mit Patrick Plötz beispielsweise, der uns dann vorgerechnet hat, ich glaube 47 Kilowatt reicht an Ladeleistung für die meisten LKW oder sowas. Nichtsdestotrotz ist der Markt ja da und ihr wollt die wahrscheinlich ja nicht nur an irgendwelche DHLs und Co. verkaufen, oder?
Nee, also wir verkaufen grundsätzlich natürlich erstmal, also wer sind wir, unsere Kunden zu belehren? Wenn jemand kommt und uns kaufen möchte, dann verkaufen wir. Aber wer sind denn vor allem die Kunden? Das sind schon, wir reden viel über Logistik. Ob das jetzt ein Paketdienstleister ist oder wirklich ein 40-Tonner, da das ist wirklich die Hauptnachfrage gerade. Und das zeigt ja auch schon, wenn die großen Paketdienstleister mit drei Buchstaben Probleme haben, ihre Depots zu elektrifizieren, dann ist es ja nicht irgendwer. Das zeigt ja irgendwie schon mal, okay, das mit dem Stromnetz scheint ein echtes Problem zu sein. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Genauso wie wenn halt irgendwie große, also die größten Speditionen Deutschlands, die bei uns Kunde sind, die haben sich das auch nicht ausgedacht, das Problem. Und die kommen mit den 150 kW gerade gut klar. Das ist eine große, gute Kundengruppe. Aber wir können auch über Mietwagenunternehmen reden, die eben, klar, Elektro- und Mietwagen ist gerade eher ein absteigendes.
Ja, die finden sich gerade nicht so richtig.
Die finden sich, nee, das funktioniert noch nicht so gut. Aber Mietwagen ist ein großes Thema immer noch. Das heißt also beispielsweise hier in Berlin am Flughafen kann man auch eine Station von uns live erleben vom Mietwagenterminal. Und Dann haben wir natürlich noch das Thema, also mehr gestreut, viele Unternehmensflotten, öffentliche Flotten. Das heißt, wenn wir über systemrelevante Einrichtungen reden, dann brauchen die auch zum Beispiel ausfallsichere Ladung. Das heißt also, ich muss über einen Stromnetzausfall nachdenken, okay, und trotzdem muss ja eine Polizei, ein Zoll, eine Feuerwehr, ein Krankenwagen muss ja trotzdem noch raus. Und dann ist das natürlich ein ganz, ganz spannendes System. Und auch da sind eben die 150 kW noch gut. Aber klar, wir denken natürlich auch in den nächsten Jahren auch über höhere Leistungen nach. Wir sehen fast niemanden, der sagt, Mensch, Entschuldigung, das ist zu niedrig, die Ladeleistung, deswegen gehen wir mal woanders hin.
Das finde ich super spannend. Weil was ich ganz oft höre ist, also zum einen denke ich mir, bei einem Mietwagen oder sonst was, da steht die Karre ja dann trotzdem auch viel rum. Das heißt, da könnte auch irgendwas AC-seitiges passen, also irgendwelche 11 kW Wallbox-Levels dann, mit dir dann ja auch, ihr könnt wahrscheinlich sogar mehr AC-Dinger da dranhängen auf einmal. Wenn es dann, es ist groß genug, man kann ja ringsrum parken.
Kann man alles machen,
Von der Idee, aber gerade, dass die ganzen Betreiber, die CPOs sagen halt, wenn mein Kunde steht, also ich verkaufe eine Kilowattstunde und wenn ich dem schnell viele Kilowattstunden verkaufen kann, kann ich mehr Geld machen, als wenn ich dem in einer langen Zeit wenige Kilowattstunden verkaufen oder die gleichen Kilowattstunden verkaufen kann. Deswegen gibt es diesen Bedarf an mehr und weil der Kunde es halt cool findet, seine Ladekurve anzugucken und sagen, guck mal, Lotus, Mann, bin ich cool. Nicht effizient, aber wow. Ich habe den schnellsten.
Ich glaube, dann ist aber das ist ja die Frage des Modells dahinter. Wenn ich ein Unternehmen habe, was sich selbst Ladeinfrastruktur kauft, dann haben die ja vor allem ein Interesse daran, günstig und dann eben den Anforderungen entsprechend zu laden. Dann ist denen schlussendlich die Standzeit ist einfach nur eine Variable in der Gleichung. Und deswegen geht es da gar nicht mehr so drum, okay, in der kürzesten Zeit die meisten Kilowattstunden da reinzuprügeln. Das ist dann eher ein psychologisches Thema, was man da noch hat. Was du gesagt hast, die Ladekurve und irgendwie
beim Kunden, beim Endkunden.
Beim Endnutzer.
Dem Stromnutzer.
Genau, beim Endnutzer. Aber wenn ich die meisten Flotten anschaue, dann stehen die Fahrzeuge über Nacht. Ich habe dann immer noch die Notwendigkeit, oder ich sag mal, im Normalfall ist es ja auch nicht so, ich habe nicht nur Schnelllader, ich habe nicht nur Wallboxen, sondern ich habe irgendwie eine Kombination aus beiden. Und das sehen wir bei unseren Kunden auch. Die sagen, ich habe hier 10, 20, 50, 100, was auch immer, AC-Ladepunkte und habe ein ganz tolles Lastmanagement. Ich habe da sowas von smarte Algorithmen habe ich da drin und deswegen habe ich so viele Ladepunkte, aber ich muss trotzdem mal schnell laden. Und da reicht es dann halt das Stromnetzkapazität nicht. Und dann sagen sie, okay, deswegen stelle ich mir dann ganz gezielt nochmal so eine Ladestation hin und kann dann eben das auch als Backup benutzen. Ich kann es dann eben für meine großen Fahrzeuge benutzen. Und so sehen wir immer eine Kombination. Also ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das bringt uns auch nicht weiter, weil im Normalfall ist ja so, ey, ich meine, jeder, der 8 Stunden irgendwo im Büro sitzt, der kann ja auch AC laden. Der braucht keinen Schnelllader vor der Haustür. Und so ist bei den meisten Kunden auch, aber die wollen trotzdem diese Absicherung haben, die wollen diese, dann eben der Mietwagen, ja klar, viele stehen dann irgendwie 4-5 Stunden, können AC laden, aber es gibt genauso die, gerade am Flughafen, ich meine, jede Minute, die das Ding rumsteht, kostet Geld.
Ja, ja, klar.
So, und deswegen will ich die natürlich möglichst schnell draußen haben, habe gleichzeitig noch die Möglichkeit, hey, ich lade und putze und bereite das Auto wieder auf. Und das ist natürlich dann so ein Zeitfenster, wo man sagt, okay, ich habe eine halbe Stunde, mit dem muss das Ganze auf 80% sein. Ja, 150 kW, gar kein Stress. Also das ist, es kommt ja nie leer an.
Also dann seid ihr quasi in einer gewissen Sweet-Spot-Position Ladeleistung.
Ich glaube, dass 150 kW, das ist, was die meisten abdeckt, was wo man auch, ich meine, selbst ich auf der Landstrecke, also ich klar, zu unter 150 kW fahre ich nicht, aber 150 kW denke ich mir, jo, mein Gott. Also ich meine, ich fahre einen Tesla, meine Ladekurve ist, also ich sag mal, jenseits der 30-40% geht da eh nicht mehr. So.
Ja, voll. Ich kenne es nur aus meiner Erfahrung. Dann fährst du hin zu einer 150 kW Ladesäule und denkst, cool. Und dann stellt sich jemand neben dich und dann wird aus 150 mal schnell 75. Und dann macht das nämlich ganz schnell gar keine Freude mehr.
Ich versteh dich. Ich glaube, da muss man noch mal die Brille ablegen des Privatnutzers.
Weil also ihr zielt euch ganz gezielt auf den Sprinter, auf den Flotten.
Auf den Flottenmarkt. Thema. Also okay, das ist ganz gezielt Flottenkunden. Wir haben den dualen Nutzen, das heißt also Mitarbeitende können vielleicht noch laden. Vielleicht ist auch so, dass die in Randzeiten für die Öffentlichkeit dann irgendwie freigeschaltet wird, aber wir haben wirklich über 90% unserer Ladestationen gehen in den Flottenanwendungsfall.
Okay. Was kostet dann so eine Ladestation von euch?
Also es ist so, dass die seltensten Kunden oder die wenigsten Kunden kaufen sowas, sondern die leasen oder mieten sowas. Und um da mal so eine Hausnummer zu nennen, also es geht los so ab 2.000, 2.100 Euro im Monat, wo ich sowas eben finanzieren kann.
Okay. Und wenn ich es kaufen würde, wo wären wir da preislich? Ich habe irgendwas gelesen von 150.000 Euro.
So ungefähr, roundabout. Genau, roundabout. Kommt natürlich auf die Konfiguration an, aber das ist so ein bisschen die Größenordnung, die man da einplanen kann. Und das ist natürlich dann entsprechend, wenn ich vergleiche mit anderen Investitionskosten, dann oftmals weniger. Denn bei uns sind natürlich keine Bauarbeiten notwendig, ist keine Vorbereitung notwendig, keine Projektierung, keine Genehmigung ist auch ganz wichtig. Kann das,
ich kann das Ding nehmen, mir auf den Rasen stellen und dann bin ich happy.
Ja, klar. Also das funktioniert bloß nicht vor Fenster und Türen. Das ist die einzige Auflage.
Okay, das musst du erklären.
Naja, ich meine, Fluchtwege darfst du nicht entsprechend zumachen.
Und geschenkt, okay, ja.
Und dann natürlich das Thema Fenster ist, normalerweise hast du in Gebäuden Vorschriften, dass gewisse Lichteinfall sein muss, Tageslicht und so weiter. Und deswegen sagen wir bitte nicht vor Fenster und Türen. Aber es ist keine gefahrrechtliche Beurteilung, sondern es ist mehr ein Arbeitsvorschriften und Fluchtwege-Thema.
Verstehe, okay.
Aber du kannst es neben Kindergarten stellen. Also du kannst neben Kindergarten, Altenheim, kannst du so ein Ding hinstellen und sagen, so, hier lade ich. Das ist kein Problem.
Ich will das jetzt, verstehe ich. Ja. Okay, ich sehe schon jemanden auf, mit einem, keine Ahnung, Anhänger. Kollege Alex Bloch hat das ja erst kürzlich gemacht, dann in den Corsa rein, den Generator und war ein sehr glücklicher Alex. Ja. Grüße gehen übrigens raus an der Stelle, Alex. Fand es sehr schön, das zu sehen. Das Thema, das ihr aber habt, ihr habt da, wir haben schon gesagt, Verbrennungsmotoren drin. Die machen ja aber auch Geräusche üblicherweise. Ja. Wie laut ist der Spaß?
62 dB ist die Emission, die wir haben. Und
ich glaube, ab 65 wird es dann so, dass man sagt, ab da kann es gesundheitseinschränkend gefährden. Ich kenne den Terminus
nicht. Genau, alles gut. Also ich glaube, wichtig immer noch ist, die Frage der Emission und der Emission, also es ist immer so ein bisschen...
Emission, also I und E, richtig?
Genau, I und E. Also okay. E heißt, was geht raus und I heißt, was kommt rein.
Okay, also was kommt bei mir rein, also genau. An als
eben,
zu schützender Mensch.
Genau. Und die 65 dB, das ist der Grenzwert, der eben für Emissionen gilt in Industriegebieten beispielsweise. Mhm. Das heißt, eine Dauerlärmbelastung überhalb dieser Schwelle ist schädlich für den Menschen, also vor allem Stress und so weiter und so fort. Und es ist so, dass wir haben ein System extra entwickelt, was man eigentlich in alle Industrie- und Mischgebiete stellen kann. Für Wohngebiete, da muss man sagen, das ist gar nicht der Anwendungsfall, weil unsere Kunden, wer eine Spedition hat oder ein Logistikunternehmen, ist selten im Wohnhaus. Das ist eher selten.
Die Mitbewohner in dem Haus werden dann wahrscheinlich andere Themen haben.
Genau.
Als die.
Ja. Der dürfte auch sein Gewerbe da gar nicht betreiben. Das heißt, wir sind immer mindestens im Mischgebiet. Und im Mischgebiet ist das alles betreibbar und möglich. Mhm. Und dafür ist es auch ausgelegt. Und entsprechend haben wir da kein Problem. Jetzt, wenn man nochmal so einfach rein rechtlich draufschaut, ist vielleicht auch spannend für den einen oder die andere. Es ist immer gar nicht entscheidend, was das Gerät emittiert. Also ich könnte da auch also rein theoretisch irgendwie 100 Dezibel Club hier, los geht's. Aber es geht gar nicht so darum, was dann aus dem Lautsprecher kommt, sondern es geht darum, was kommt beim Nachbar hinter der Fensterscheibe an? Also das heißt, wenn ich meine Open-Air-Techno-Party mache, dann muss ich einfach nur gucken, was ist denn beim Nachbar, was kommt hinter der Fensterscheibe an?
Dass der irgendwie vierfach verglaste Fenster hat und alles super abgedichtet.
Das reicht. Dann es geht eben auch um diese baulichen Maßnahmen, die dann eben da ihren Beitrag leisten.
Okay. Verbrennungsmotoren, was ist da jetzt genau drin? Vier Zylinder, meine ich, gelesen haben irgendwo. Kannst du uns bitte ein bisschen mehr dazu sagen, außer dass es vier Zylinder sind?
Ja, es sind vier Zylinder und wir verbauen auch zwei Motoren. Also es ist im Endeffekt so.
Okay.
Wir haben zwei Motoren, vier Zylinder. Es ist so, dass wir hier ein System haben, wir kaufen Rumpfmotoren zu und dann ist von uns selbst entwickelt hier Buchse-Kolbenpaarung und eben auch ein eigenes Einspritzsystem, das wir entwickelt haben. Warum? Es ist einfach so, man kann nicht aus dem Regal kann man eben keine Motoren kaufen, die Methanol und Ethanol stationär verbrennen. Und das mussten wir entwickeln. Und das war eben gerade Ines, wir hatten sie vorhin erwähnt, die hat das ganze Know-how eingebracht dafür. Die hat eben hier am Anfang diese ganze Pionierarbeit geleistet, dass wir hier jetzt inzwischen Motoren in Serie produzieren können, die eben Methanol und Ethanol verbrennen. Und das war die große Challenge am Anfang.
Produzieren, sagst du, ihr produziert Motoren, ihr baut keine Motoren?
Wir bauen sie nicht selber, sondern wir lassen sie produzieren. Das heißt, es gibt einfach Unternehmen, die sind darauf spezialisiert, Motoren zusammenzubauen. Ich glaube, nicht nur die großen OEMs, sondern eben auch kleinere. Und die bauen eben oder modifizieren für uns diese Motoren, weil wir möchten natürlich keine fertigen PKW-Motoren kaufen, dann die auseinanderbauen, den ganzen Ölsuppe da wieder raus und dann wieder zusammensetzen. Nein, das wäre ein bisschen viel Teileverschwendung auch, sondern wir haben da eben einen Partner, der das für uns macht.
Mhm. Und das heißt aber, ihr habt alles entwickelt, alle Komponenten neu aufgesetzt, ja, und dann gebt ihr an Lasten, wie das ein großer OEM macht, ihr gebt ein Lastenheft ab und dann kommt das Teil per DHL oder was auch immer dann zu euch zurück.
Genau, per Spedition. Aber das Lustige ist, ich meine, bei so einem Startup, ich meine, man versucht natürlich dann so professionell zu sein und Lastenheft, aber ich meine, am Anfang sind die Lastenhefte mehr so PowerPoint-Präsentationen. Das ist dann so.
Nicht eine Serviette.
Nee, eine Serviette nicht. Also ein bisschen zu viel Spezifikationen dafür, aber es ist schon, ich glaube, Montageanleitungen sind bei uns auch einfach viel Fotos und so, jetzt mach mal hier so und hier ein Pfeil und sowas. Ist, glaube ich, viel pragmatischer. Mhm. Aber wenn man beim Daimler schafft, dann wird man sich, glaube ich, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie das bei uns funktioniert. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Geschwindigkeit gegen dann Tradition und die dritte 9 nach dem Komma in Prozent. Also das, glaube ich, funktioniert auch so ganz gut.
Okay, bei dem Thema Methanol. Wir haben bei Ethanol, meine ich, eine relativ geringe, im Vergleich zu Diesel vor allem, Benzindichte. Und Diesel sind ja sonst Generatoren-Treibstoffe. Das macht ja auch bei euch ein spezielles Thema aus. Ihr dürft anders verdichten dadurch, wenn ihr eure Motoren umbaut. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Was steckt da dahinter? Was zieht ihr da raus am Ende?
Genau, also Ethanol hat eine deutlich niedrige Energiedichte. Was bedeutet das? Ich muss einfach mehr Flüssigkeit in den Brennraum bringen, damit ich eben die gleiche Leistung bekomme. Und das hat ein paar Tücken und Herausforderungen, weil Ethanol gleichzeitig auch noch eine niedrige Verdampfungsentalpie hat, also es wird weniger schnell gasförmig. Das ist ja so ein bisschen das bei Benzin, es brennt ja nicht irgendwie die Flüssigkeit, sondern es brennt das Gas. Und das heißt, man muss im Brennraum immer ein Gas herstellen und das ist schwieriger mit Ethanol. Das heißt, da gibt es einfach ein paar Besonderheiten, besonders wenn man sagt, ich möchte halt irgendwie hohe Leistungen, das heißt also viel Kraftstoff da reinbringen. Und deswegen war es auch schwierig, so ein Kraftstoffsystem zu entwickeln. Das heißt also, konnte ich nie irgendwie was von der Stange nehmen und sagen, ach ja, die alten Düsen, die hatten irgendwie viel größeren Durchmesser, deswegen nehme ich mal die und pack mal Druck drauf. Funktioniert nicht.
Also habt ihr probiert?
Haben wir probiert. Funktioniert nicht. Haben wir gedacht, ganz am Anfang waren wir sehr naiv, haben gesagt, ja, wir nehmen einfach mal was wir so finden von so einem alten Auto, große Düsen, zack. Und dann, dann säuft der Motor ab, jetzt mal einfach gesprochen. Sondern wir mussten eben wirklich schon ein bisschen raffinierter rangehen, dass man da eben eine Gasphase hinbekommt und das dann eben auch zur Zündung bringt. Und dann gibt es eben noch weitere Themen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, Methanol und Ethanol, die schmieren nicht, das heißt im Brennraum. Das heißt, wir haben hier ganz besondere dann eben Reibpaarungen, die man beachten muss. Ähnlich wie beim Gasmotor, eben nicht wie beim Benziner oder Diesel.
Also es gibt noch andere Kolben.
Das ist alles eigene Entwicklung. Und das ist wichtig. Also ich glaube, das sind einfach ganz viele Tücken, die man am Anfang nicht so auf dem Schirm hat, aber wenn man dann natürlich dann irgendwie mal 3 Kolbenfresser hat, dann merkt man, okay, jetzt da muss irgendwas systematisch sein und das haben wir natürlich dann auch alles hart auf die harte Tour lernen müssen. Aber inzwischen sind wir soweit, dass wir da jetzt, wie gesagt, wir hatten jetzt irgendwie auch schon Geräte, die haben jetzt über 20.000 Betriebsstunden runter und die Motoren laufen. Gar kein Problem.
Okay, das klingt ja eigentlich ganz, ganz schön. Bei dem Thema Ethanol, wir haben es vorhin schon gesagt, Ethanol ist in der Regel biologisch, wird in irgendeiner Form, Alkohol wird irgendwie vergoren, Bakterien machen Dinge, passieren Sachen. Also ganz ökologisch nachhaltig heißt ja, beim ist es nicht. Wir haben Ethanol schon in der Kraftstoffkette aktuell drin, also im Benzin, E5 kennen wir alle, 5%, E10, 10%, und ich habe neulich sogar gelesen, hat mich verwundert, wir haben auch in Super Plus, aber das sind, glaube ich, Additive, da sind auch irgendwie nachhaltiges, was auch immer, Ethanol-Basis-Sachen drin, auch 5%. Wie sorgt ihr dafür, dass das Thema nicht mit irgendwas Schmutzigem gemacht wird? Beziehungsweise kann ich da trotzdem noch Benzin reinkippen?
Also bei Benzin würde, glaube ich, einfach, also würde die Zündung im Saugrohr stattfinden und dann, ja, machen wir nicht.
Nee, das ist nicht so gut, nee.
Machen wir nicht. So, also das ist, also Benzin funktioniert nicht in der Anlage.
Okay.
Man konnte sich einfach ab einem gewissen Punkt entscheiden, ob man das macht oder nicht. Und wir haben uns ganz klar entschieden, okay, also
kein fossilen bivalenter Motor.
Nee, also kein fossilen Energieträger. Und auch, das angesprochen, teilweise Verdichtungsprobleme. Also das würde einfach technisch nicht mehr funktionieren. Und wir haben jetzt, Ethanol ist, du hast angesprochen, es ist natürlich schon ein Blend sozusagen in Benzin heute. Und Nachhaltigkeit, da muss man sagen, es gibt eine Studie vom Umweltbundesamt zum Beispiel, und die sagt, dass Ethanol oder die Stromerzeugung aus Ethanol etwa die Hälfte der Lebenszeitemissionen hat wie eben eine Solarzelle. Das heißt also, wir haben da eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir jetzt alles betrachten, also von der Herstellung über den Transport, die Hilfsenergien bis hin eben zur lokalen Stromerzeugung, dann ist es grüner als eine Solarzelle. Wir können natürlich alle uns immer auf den Standpunkt setzen und sagen, ja okay, Energie aus einer Solarzelle ist CO2-neutral, aus einem Windrad ist CO2-neutral, aus Biomasse ist CO2-neutral. Dann betrachten wir aber nicht den ganzen Zyklus. Dann sagen wir immer nur, okay, das letzte Ende ist irgendwie das, worauf wir gucken, sondern jeder Energieträger hat Emissionen.
Und da geht es dann darum, dass die Solarzelle vorwiegend in China produziert wird. China ist es dann im schlimmsten Fall der Kohlestrom oder irgendwas noch Schlimmeres. Und daher rührt es, dass die Solarzelle so einen schlechten
CO2-Fußabdruck hat. Und selbst das Windrad, was aus Deutschland kommt, da ist natürlich einfach durch die Verbundwerkstoffe enormer Energieaufwand und dann habe ich eben auch das dort. Und da habe ich dann, für Ethanol habe ich auch eine Energie, eine Emission, die allerdings dann nicht, wie man denken würde, vielleicht hinterher im Verbrennungsprozess in der Anlage oder im Auto oder wo auch immer herkommt, sondern auch über die Hilfsenergien. Weil sonst, ich speichere in Ethanol immer so viel CO2, wie ich hinterher freisetze. Mhm. Das heißt, da kann nicht mehr CO2 rauskommen, als vorher reingeht. Die Kohlenstoffatome, die kommen immer nur über das CO2 aus der Luft. Aber ich benutze vorher Dünger und ich benutze vorher einen Diesel-LKW, der das rumfährt. Und das sind die Emissionen, die ich halt heute noch habe. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie sagen, und das finde ich auch, und deswegen kann ich das auch so gut vertreten, wenn ich sage, hey, wenn wir mal elektrische LKW haben, meinetwegen auch Wasserstoff, dann ist es so, dass wir da eben auch auf Null kommen. Und wenn wir natürlich auch diese Düngerherstellung, die vorwiegend eben durch eine Gasbefeuerung, da geht es um hohe Temperaturen und Drücke, viel Gas, wenn das eben dann auch ersetzt wird über Strom oder Wasserstoff, dann habe ich eben auch hier einen CO2-neutralen Energieträger, genauso wie es bei der Solarzelle ist, weil wenn wir die hier über reinen Ökostrom erzeugen, dann wäre die eben auch CO2-neutral. Und deswegen sind wir da in derselben Gleichung und Richtung unterwegs. Aber Stand heute ist es so, dass ich grüner bin und zwar zu 50% grüner als eine Solarzelle.
Kannst du sagen, wie viel CO2 kommt denn dann noch mit dem Liter? Oder in was misst man denn? Ethanol? Liter? Kilo?
Genau, Liter. Und es geht um, wir brauchen ja irgendeinen Nenner, wenn wir uns mit anderen Strom sagen, dann nehmen wir pro Kilowattstunde. Das heißt also Gramm pro Kilowattstunde, ich glaube, das ist kann man auch umrechnen auf Kilometer und so weiter und so fort. Und wir haben in Deutschland etwa 50 Gramm pro Kilowattstunde für eine Solarzelle. Und wir sind so bei 23, 24 Gramm. Und wenn wir jetzt das Beste, was man sich vorstellen kann, das ist ein Onshore-Windrad, das sind ungefähr 11, 12.
Okay, also da ist tatsächlich nochmal Luft nach oben, aber das ist ja schon mal ziemlich spannend. Ein großes Problem bei dem Thema Ethanol, was ich von Kritikern immer wieder höre, jetzt auch in der Recherche vorher gelesen habe, ist diese Sprit auf dem Teller-Thematik mit, da gehen hektarweise Länder flöten, weil eben nicht nur Abfälle und nicht nur Reste reingehen, um die Ethanol-Erzeugung zu machen. Wie siehst du das? Was ist da dein Standpunkt dazu?
Genau, also ich meine, Tank oder Teller, das war der Slogan, der damals primär durch die Mineralölindustrie geprägt wurde, ist auch sehr catchy, muss man einfach auch sagen. Also haben sie gut gemacht.
Ja, ist super.
Haben sie gut gemacht. Ein Tank oder Teller, jetzt muss man sich mal anschauen, okay, in Europa wird so viel Ethanol produziert, wie auch verbraucht wird. Das heißt, wir können eigentlich sagen, okay, wenn wir jetzt den europäischen Raum betrachten, dann haben wir unseren Konsum zumindest mal abgedeckt. Wir können, ich meine, wir müssen jetzt nicht über Asien reden oder Amerika, sondern wir reden über Europa. Und hier ist es so, dass wir jetzt, wenn wir Deutschland betrachten, dann haben wir 2/3 der Anbaufläche wird für Tierfutter verwendet. Das heißt also 66% Tierfutter, nur 20% für menschliche Nahrung und der Rest sind Energiepflanzen. 14%. Jetzt ist es so, dass Ethanol, also wenn ich jetzt ein Bauer bin, was mache ich eigentlich dann den ganzen Tag? Naja, ich baue vor allem Tierfutter an. Und meistens habe ich auch einen Betrieb, der irgendwie noch Tiere hat und so weiter und so fort. Ich baue vor allem Tierfutter an. Das heißt, alles, was für mich irgendwie eine zusätzliche Wertschöpfung ist beim Tierfutterproduktion, das ist ein tolles Ding. Deswegen gibt es so viel Biogas. Weil das natürlich einfach, ich kann davon Reste verwerten, kann sagen, super, entweder die Ausscheidung der Tiere oder eben dann auch Reste vom Tierfutter. Und jetzt nehme ich die gleichen Reste vom Tierfutter und die kann ich auch in Ethanol umwandeln. Das heißt also, ich rede nicht über Tank oder Teller, sondern eigentlich rede ich darüber, dass, okay, die Reste vom Tierfutter, und ich weiß nicht, welcher Mensch die essen wollte, aber die kann ich zu Ethanol machen. Und da finde ich es einen deutlich sinnvolleren Weg, das Ganze eben hier für Energienutzung, für Mobilitätsnutzung einzusetzen, als es einfach nur zu verbrennen oder halt wieder aufs Feld zu kippen und verrotten zu lassen. Und deswegen ist es hier in Europa sehr, sehr nachhaltig und wir haben ja auch Gesetzesvorgaben. Es ist ja nicht so, als würden wir sagen, komm, wir dürfen alle nichts mehr essen, weil wir jetzt irgendwie Auto fahren wollen, sondern wir haben ja die Vorgabe 5%. dürfen wir im Prinzip nur unsere landwirtschaftliche Nutzfläche darf überhaupt nur dafür eingesetzt werden. Und deswegen, da kann man sehr viel draus machen medial. Mhm. Aber de facto wäre, also ein viel spannenderes Thema ist auch ein Hot-Take, aber ich meine, wir könnten auch aufhören, Energie zu importieren, wenn wir aufhören würden, Fleisch zu essen. Also das wäre, also einfach nur mal, um das mal ein bisschen umzudrehen, zu sagen, ja, wir bräuchten kein Öl und Gas mehr importieren, wenn wir einfach sagen, ja, okay, es gibt keine Tiere mehr als Nahrung, sondern wir würden alle Anbaufläche auf einmal für die energetische Nutzung nehmen.
Ja, voll, ich glaube, es würde locker ausreichen in Deutschland. Ja. Ich habe die Zahlen gerade nicht auswendig, aber das reicht gut. Aber gerade zum Thema Zahlen, ich hatte mitgebracht noch als Zahlen, ich glaube, Deutschland produziert die Hälfte des verbrauchten Bioethanols selbst, der Rest wird importiert, ich glaube, ein Großteil aus Europa.
Frankreich und Polen sind große Erzeugerländer, ja.
Und der größte Bioethanol-Produzent ist aber die USA. Ich glaube, wir haben in Europa, also ganz Europa, 1,4 Milliarden Tonnen, und die USA machen aber mehr als 10 oder 11, 12-fache oder sowas. Was machen die damit?
Ja, die nutzen das vor allem.
Die versaufen das doch.
Ich weiß auch. Also Ethanol, Anwendungsfälle vor allem Mobilität. Also das heißt, auch in Amerika ist es ein Blend ganz viel und interessanterweise auch viel in der Landwirtschaft selbst.
Okay.
Also das heißt, also der Traktor kann da auch mit dem Ottomotor fahren und dann mit Ethanol. Das funktioniert auch. Mhm. Oder halt sonst einfach ein Blend und zwar meistens halt 85%. Mhm. Warum? Also das ist vielleicht auch nochmal, in Frankreich gibt es auch E85.
Ja.
Dann habe ich eben auch im Winter die Eigenschaft, dass das Ganze anspringt und ich kann bisher noch die normalen Ottomotoren dafür verwenden. Die letzten 15% sind das Spannende und das ist das auch, was technisch so anspruchsvoll ist, weil ich dann gar keine Schmiereigenschaften habe. Ich habe die Zündeigenschaften nicht mehr und habe eben die ganzen Probleme, die wir dann lösen mussten. Und deswegen hat man vorher gesagt, in der Automobilindustrie 85% ist okay, das ist die Grenze. Darüber wollen wir nicht.
Mhm. Okay. Ich habe vorhin noch eine Frage bei Motoren vergessen. Wenn wir über die Motoren reden und ihr habt ganz viel selber gemacht, habt ihr da auch irgendwie, keine Ahnung, den Zyklus verändert, dass wir dann irgendwie Atkinson, Miller Cycle oder irgendwas derartiges benutzen? Ist das damit drin?
Genau, also wir machen auch eine Abgasrückführung zum Beispiel, einfach in der Teillast. Das ist sinnvoll, einfach um den Verbrauch zu senken. Ich glaube, wir können uns natürlich den normalen
Wir haben jetzt keine Aufladung, Turbo-Kram noch oder also wie gesagt, oder so fancy Shit wie ein Atkinson Cycle oder sowas.
Genau, also ich meine, wir haben angefangen ohne alles und jetzt ist so langsam, wo wir dann auch weiterkommen. Ich meine, wie gesagt, wir haben keine 1000 Ingenieure wie so ein Daimler, sondern bei uns geht es mehr um, wir sind dann irgendwie, ich glaube, wir haben 3 Leute, die wirklich einen verbrennungstechnischen Hintergrund haben hier in der Firma und die sind dann schon in der Lage, sowas zu machen, aber
Halt nicht parallel.
Und ja, okay. Da fangen wir an und jetzt haben wir dann, eine Abgasrückführung haben wir schon, aber wir können natürlich die ganzen standardmäßigen, alles, was effizienzsteigernd ist, Turbolader und Miller, Atkinson, das ist alles effizienzsteigernd. Das nutzen wir natürlich oder möchten wir natürlich auch nutzen, um uns da weiterzuentwickeln, weil schlussendlich, wir haben ja nicht das Ziel, möglichst viel irgendwie rauszublasen, sondern es auch möglichst effizient zu nutzen. Und wenn die Automobilindustrie da was vorgibt, dann bedienen wir uns gerne am Werkzeugkasten. Mhm.
Und wenn ihr das schon sagt, dass ihr das machen wollt, ihr habt jetzt vor 2022, also vor 2 Jahren angefangen mit den ersten echten Ladesäulen. In welcher Motorengeneration seid ihr denn da jetzt, wenn ihr da immer stetig weiterentwickelt?
Also das ist jetzt die 2. Generation. Mhm. Die basiert auf dem gleichen Rumpfmotor. Wir sind eine Generation weiter. Und es ist natürlich, aber bei uns läuft es eher so ein bisschen wie bei Tesla. Das heißt, wir denken nicht so mehr in Generationen, sondern es sind einfach neue Features, die halt einfach, sobald sie fertig sind, werden die implementiert. Das heißt also,
der Kunde bestellt Full Self-Driving, zahlt 9.000 Euro und dann sagt ihr, wir haben die Hardware geändert. I'm sorry.
Ich hoffe nicht. Nee, natürlich nicht. Der Kunde kriegt ja auch einen garantierten Kilowattstundenpreis. Aber die Frage, die dahinter dran ist, wie viel verdienen wir denn? Und natürlich ist es mein Bestreben, da was daran zu verdienen. Und deswegen möchten wir oder haben wir ein Eigeninteresse daran, den Verbrauch zu senken.
Okay. Und weil du zu Beginn gesagt hast, dass du eigentlich einen Brennstoffzellen-Hintergrund und sowas hast. Wenn ich mir das anschaue, dann dachte ich im ersten Moment, als ich mich so initial damit auseinandergesetzt habe, ich habe 2020, bin ich das erste Mal über euch gestolpert, dachte ich so, klar, die machen bestimmt eine Brennstoffzelle. Und dann kam so, nee, das sind Hubkolben. Und dann dachte ich, als ob. Wieso macht ihr das nicht einfach so? Dann hättet ihr doch, da gibt's ja auch ganz viele Entwicklungen. Es gibt, glaube ich, sogar Ethanol, Methanol-Brennstoffzellen. Kommt auch, poppt auch wie immer wieder hoch. Gerade im universitären Umfeld wird da immer wieder was gemacht. Wieso nicht das? Das kannst du doch.
Weil ich es kann, habe ich gesagt, nein. und zwar, es ist eine recht einfache Rechnung. Also wir haben zum einen das Thema hohe Leistungen. Jetzt schauen wir uns selbst in Wasserstoffbrennstoffzellen, das sind die günstigsten Brennstoffzellen. Ja. Vielleicht nochmal kurzer Ausflug, warum sind Brennstoffzellen teuer oder günstig? Da geht es um Edelmetalle, vor allem Platin, aber auch Rhodium, das sind die Katalysatoren. Und jetzt für Wasserstoff brauche ich recht wenig von diesen Edelmetallen. Wenn ich irgendwie andere Energieträger wie Methanol, Ethanol nehme, dann brauche ich möglichst viel, weil die eben diesen Energieträger erst aufspalten müssen in einzelne Atome und eben in Wasserstoff. Und daher ist so, bei Wasserstoff-Brennstoffzellen haben wir schon Kostenprobleme. Eine Methanol-Brennstoffzelle ist mindestens 10-mal so teuer wie eine Wasserstoff-Brennstoffzelle. Jetzt habe ich noch ein zweites Problem. Ich meine, wieso verbaut zum Beispiel Toyota im Mirai nicht irgendwie, die sagen, wir haben 180 kW Leistung oder sowas. Wieso bauen die 180 kW Brennstoffzelle? Nee, die bauen halt irgendwie eine 80, 85 kW ist, glaube ich, das Modul.
Ja, ich glaube, irgendwie sowas.
Irgendwie sowas so um den Dreh. Und dann bauen die eine Pufferbatterie ein. Ja, weil die natürlich sagen, klar, ich möchte ja nicht 180 kW aus der Brennstoffzelle haben, das wäre viel zu teuer, so ein großes Modul einzubauen, sondern ich nehme ein kleines, was dann die Dauerlast schafft und nehme dann eben diesen Puffer für die Spitzen.
Mhm. Könnt ihr auch machen.
Können wir auch machen, aber das würde für den Anwendungsfall bei uns nicht klappen, weil die Kunden meistens über eine sehr lange, das hat eine lange Zeit, die gleiche Leistung abrufen. Wenn ich so ein LKW...
Ja, okay, bei der große Akku dann auch bei geringer... Ja, verstehe.
Aber bei Mirai ist das Spiel... Und die machen es einfach, weil die Brennstoffzelle viel, viel, viel zu teuer. Und die skaliert auch nur linear mit der Leistung. Ist immer die Fläche. Ich sage, okay, ein hypothetisches Beispiel, ein Quadratmeter bietet die halt 1 Kilowatt. Ja, dann, wenn ich halt irgendwie 100 Kilowatt will, dann brauche ich 100 Quadratmeter, also die hundertfachen Kosten. Ist nicht ganz linear, aber fast linear. Und deswegen sagen wir, okay, wenn wir halt hohe Leistung wollen, 150 Kilowatt und in Zukunft mehr, dann lohnen sich Brennstoffzellen nicht. Dann kann man nur mit Pufferbatterien arbeiten. Und diese Pufferbatterien, dann kann man eigentlich auch gleich Stromnetz nehmen, weil wenn ich eine kleine Brennstoffzelle einbaue, also ich sag mal, 11 kW hat jeder irgendwo rumliegen.
Ja, ja.
Dann lohnt sich's nicht mehr.
Okay, verstehe. Dann zum Schluss. Wir haben uns geklärt, was das Ding kostet. Wir haben geklärt, an wen ihr euch richtet. Wir haben geklärt, wie es grundsätzlich funktioniert. Wie oft hat es denn schon funktioniert?
Es funktioniert jeden Tag. Also wir haben gerade pro Monat reden wir über 45.000, 50.000 Kilowattstunden, die wir aktuell verladen. Und wir reden hier über so knapp 40 Systeme.
Okay. Und du hast auch gesagt, ihr verkauft die Geräte, ihr habt Leasing. Mhm. Gibt es da noch einen Share, wer wie viel von was haben will?
Genau, also wir haben vor allem Kauf- und Leasingkunden. Und jetzt, das ist als junges Unternehmen, geht es ja auch mal ein bisschen um Kapital. Das heißt, Miete und diese Pay-per-Use-Modelle, die können wir erst jetzt anbieten, wo wir Finanzpartner haben. Mhm. Denn auf so viele Geräte vorzufinanzieren, sie zu vermieten, das ist.
Ja, das hat mich auch gewundert, als du es gesagt hast, weil ich dachte, das ist der Tod eines jeden Hardware-Startups.
Genau, deswegen haben wir inzwischen, das Schöne ist, ich habe ja gesagt, wir können wie ein Auto das Ganze finanzieren und das können wir jetzt auch anbieten. Das heißt, wir haben eben Finanzpartner, die sagen, okay, ich kaufe euch diese Geräte ab, wir können die in einen Mietpark packen. Und das ist eben, deswegen können wir jetzt seit der zweiten Hälfte letzten Jahres, können wir zum ersten Mal wirklich im großen Stile Mieten anbieten. Das heißt, wir sind aktuell noch bei so einem 80-20-Split, 80% Verkauf und Leasing und 20% Miete. Mhm. Aber wir sehen, das wird immer mehr, geht immer mehr Richtung Mieten. Aber dann gar nicht mal das Wochenende oder sowas, sondern wir reden über Mieten von mindestens 12 Monaten, im Normalfall auch 24 Monate. Das ist eigentlich so ein normaler Mietzeitraum für so ein Gerät.
Okay. Und dann ist die große Frage, was kostet bei euch so eine Kilowattstunde dann? Weil ihr könnt es ja wunderbar den Literpreis durchrechnen. Was kostet so ein Kilo oder so ein Liter Ethanol?
Genau, wir können den Literpreis zwar wunderbar durchrechnen, was wir nicht wunderbar durchrechnen können, ist die Logistik dahinter, weil irgendwie muss das Ethanol ja auch noch zum Gerät kommen. Das heißt, wir haben diese großen zwei Faktoren, gepaart mit der Effizienz, habe ich ja gerade ausführlich dargelegt. Da ist es so, dass wir je nach Standort, je nach Anzahl der Geräte, weil es geht ja uns darum, wenn wir einmal hinfahren und gleich 10 Geräte befüllen können, ist günstiger, als wenn wir nur eins befüllen. Da reden wir über zwischen 29 und 40 Cent knapp pro Kilowattstunde, kann auch im Einzelfall drunter oder drüber liegen. Im Ausland sind wir zum Beispiel ein bisschen günstiger. Mhm. Und das kommt einfach sehr auf den Standort drauf an und auf die Nutzung, wo wir dann eben unsere Prozesse auch optimieren können. Und wenn ein Kunde sagt, ich kaufe gleich 5 Stationen für einen Standort, dann natürlich können wir dem einen günstigeren Preis anbieten, als wenn der sagt, ich habe eine Station und die steht jetzt in Konstanz. Dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger.
Okay, also das heißt, Berlin-based heißt auch,
günstige Preise,
ihr macht hier das wie die ÖPNV mit Netzteilchen und Ringen und umso weiter weg von Berlin, umso schwieriger.
Ja, wir haben ein großes Cluster, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Das heißt, da können wir auch sehr günstige Preise anbieten. Okay. Berlin-Brandenburg. Und jetzt gerade haben wir die Rhein-Main-Ecke, die immer mehr aufploppt. Aber auch Großraum München geht los. Das heißt also, es ist schon so, ich meine, wir haben...
Wenn der Nachbar das auch macht, dann lohnt sich's für mich.
Kann man so sehen. Aber das Schöne ist ja, wir haben einfach schon sehr viele Bestellungen. Das heißt, wir können auch prognostizieren, auch für unsere Kunden, dass es in Zukunft günstiger wird. Das heißt, wir nehmen einfach unsere Kunden auch mit, dass auf diese Reise, weil wir natürlich wissen, klar... Alle sparen an den Investitionen, vielleicht zahlen sie gerade noch ein bisschen mehr als aus dem Netz, aber wir sind da auch auf dem Weg hin zu einer Parität.
Dann, ich glaube, du musst auch demnächst los. Ich habe aber noch, bevor wir zu den AB-Fragen am Ende kommen, eine Frage, die ich am liebsten vor allem Startup-Gründern stelle. Startups, da geht nicht immer alles richtig. Du hast schon angedeutet, man macht ab und zu auch mal was falsch. Was war der schlimmste Fehler, den ihr bis jetzt gemacht habt?
Ich glaube, der schlimmste Fehler war zu früh ausliefern. Also das heißt, also zu früh ausliefern auf Druck von Kunden und Investoren.
Das heißt, und dann tat es noch nicht so, wie es hätte sollen.
Und ich meine, es gibt, am Anfang waren wir einfach noch nicht so weit, auch was die Telemetrie angeht. Also wir sehen die Health Data von all unseren Stationen, sehen wir permanent. Das haben wir am Anfang nicht. Das heißt, wir konnten nur Fehlercodes ausgeben und dann hatten wir sehr viele lustige Telefonate mit Kunden, die vor der Station standen und sagen, hier steht jetzt 3YB47, was heißt denn das? Oder was, also können Sie mal bitte den Fehlercode durchgeben? Das ist, das waren eben die lustigen Anfangsphasen, die wir dann irgendwie da hatten. Und obwohl man das kommuniziert in einem Konzern, also es war ein großer Logistiker, mit dem wir dieses Pilotprojekt gemacht haben, obwohl das nur eine Aufwandsentschädigung für die Energie war, die wir da bekamen, ist die Anspruchshaltung beim Gegenüber natürlich eine, ich bekomme jetzt hier eine Ladesäule von der Zentrale und Logistiker, besonders die FahrerInnen, sind nicht immer die komplexesten Menschen. Die haben dann doch einfach die Anforderung, das Ding muss immer funktionieren. Es gibt keinerlei,
Die entschuldigt sich, weil ich meine, bei denen entschuldigt sich auch niemand, wenn die halt zu spät nach Hause kommen, wenn die zu spät irgendwie Pakete ausliefern oder was auch immer tun.
Niemand.
Da sagt auch niemand, du musstest ja an diese Ladesäule, die ein Prototyp war. Da sagen die auch, du hättest vor 20 Minuten da sein sollen, Mann.
Genau, und das ist total verständlich aus deren Perspektive, aber dann ist diese Kommunikation, die im Konzern offensichtlich nicht stattfand, die
durftet ihr übernehmen.
Die durften wir dann übernehmen. Okay. Und das war dann immer so dieses, ich glaube, da muss man sich immer über die Stakeholder sehr klar sein. Mhm. Das heißt, wenn man so einen starken Nutzungsfall hat, dann muss man eben auch diesen starken Nutzungsfall, den kann man ja fast nicht testen, aber da haben wir einfach ein bisschen zu früh ausgeliefert. Mhm. Inzwischen sind sie sehr glückliche Kunden, das gleiche Unternehmen. Aber ja, wir sind ja auch einfach 3 Jahre später inzwischen.
Ja. Und ich will jetzt nicht so negativ aussteigen, aber was war denn das Beste, was euch passiert ist unterwegs, womit du auch jetzt vielleicht nicht gerechnet hättest?
Ich glaube, das Beste, was passiert ist, ist, dass wir wurden enorme Anerkennung für die Leistung, nicht nur auf deutscher Ebene. Ich meine, der Bundeskanzler war mal hier, sondern auch im letzten Jahr durfte ich auch im Europaparlament mal sprechen. Mhm. Im Rahmen von so einer Preisverleihung, dass man da anerkennt, okay, diese Förderung von Elektromobilität, dass man sich für eine Gesellschaft einsetzt, die eben Richtung Klimaneutralität zusteuert. Das ist was, wo ich am Anfang nicht damit gerechnet habe und vor allem einfach nicht auf die politische Aufmerksamkeit.
Mhm. Cool. Alles klar. Dann kommen jetzt zum Schluss noch die A-B-Fragen. Da darfst du dich einfach für das Für oder Wider entscheiden. Die Zuschauer und Zuhörer kennen das ja. Hm? Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Streamingdienst.
Okay. Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Vielleicht kennst du ja schon, vielleicht mit Neugier. Ja. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
Loft.
In der Stadt?
Mhm.
Okay.
Dachgarten allerdings, das wäre noch was. Also kann ich mir nicht leisten, aber das wäre mein Traum.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Oh, das ist schwer, aber Auto.
Okay. Im Auto dann vorne oder hinten?
Vorne.
Fahrer oder Beifahrer?
Fahrer.
Bist du ein guter Beifahrer?
Ja, also...
Sagen das auch andere Menschen oder nur du?
Ja, andere Menschen sagen das auch. Also ich habe das von meinem Vater geerbt. Ich kann da sehr tiefenentspannt sein.
Okay.
Ich bremse nicht mit. Ich sage nicht Achtung, Achtung, Achtung. Und habe das auch... Also ich habe auch einen kleinen Bruder und bei dem saß ich auch nebendran. Der hat sehr wenig Fahrerfahrung und er fährt trotzdem noch mit mir Auto.
Okay. Ich muss sagen, das war das Schwerste für mich, mit meiner Schwester zu fahren. Sorry. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All. Definitiv. Also im Startup kannst du gar nicht anders.
auch im Startup eine schöne Frage, in Sachen Adrenalin, Wunschpegel, eher Motorradfahren oder Fliegenfischen?
Ja, Fliegenfischen. Also ich glaube, du darfst, wenn du das Adrenalin von Motorradfahren hast, dann kannst du nicht im Startup überleben, dann kriegst du einen Herzinfarkt. Also es ist, es funktioniert nicht.
Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Okay.
Aber inzwischen Koffein reduziert, wie man das in Berlin ja inzwischen so macht.
Ach so, ja, okay. Ja, okay. Steak oder Falafel?
Falafel.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Ich hätte es erwartet, im Startup gar nicht schlafen, aber auch okay.
Also das ist, wir haben eine Werkstatt und hier geht es um 7 Uhr morgens los. Also das heißt, das ist jetzt nicht so das Typ Nachteule. Wir haben klar im Büro, also so, wir haben Softwareentwickler, die kommen erst um 10. Das ist auch in Ordnung. Also wir leben da verschiedene Rhythmen. Aber für mich war es auch immer ganz wichtig, Teil von der Werkstatt zu sein. Und wenn die einfach so früh anfangen, dann muss man
halt. Musst du halt auch anfangen. Hilft nichts. Ja. Alles klar. Alex, vielen, vielen Dank für all die Infos zu eurer Ladesäule, eurem Projekt, was ihr alles tut. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag. Und bis dahin schreibt uns gerne Mail an podcast@move-magazin.de. Noch die Alex, nötigen wir das Versprechen ab. Wenn es Fragen gibt zu der Säule, zu der Technik, zu irgendwas, kriegt ihr Antworten.
Gerne.
Cool. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, liken, kommentieren bei Spotify, iTunes und Co. Und dann darf ich nochmal vielen Dank an dich sagen, vielen Dank an euch und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und tschüss.